Da müsst ihr euch ein bisschen konzentrieren. Ja, da steht viel drin. Es geht um Hoffnung für die Schöpfung. Ich bin ganz sicher, dass alles, was die, das, ich, ja, ich muss mich auch konzentrieren, ja, weil es ist schwer zu lesen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und von der Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unsere Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Wir singen, seid fröhlich in der Hoffnung.
Du auferstanden bist und dass du jetzt überall dort bist, wo dein Wort verkündigt wird. Und deshalb bitten wir dich, Herr, rede du zu uns und öffne unsere Herzen und unsere Ohren, damit wir hören, wie Jünger hören. Amen. Vergangene Woche hat unser Prediger Werner Müller, der heute zum Geburtstag seiner Schwiegermutter in Nürnberg ist, über Psalm 42 gepredigt. Und ich saß hier vorne auf meinem Stuhl und der Gedanke, der Impuls für das Thema heute ist vergangenen Sonntag entstanden. Ich möchte uns noch einmal einige Verse aus diesem Psalm 42 in Erinnerung rufen. Der fängt so an, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Hoffnung. Hoffnung. Ein christliches Kennzeichen. Das ist so der Gedanke, mit dem ich diese Woche unterwegs war. Hoffnung, ein christliches Kennzeichen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Es ging mir nicht jeden Tag gut mit diesem Thema. Weil mir ziemlich schnell klar geworden ist, wenn das wahr ist, dass Hoffnung ein Kennzeichen ist, so wie dieses Schild KNHB80 für das Auto steht, das, wenn das im Parkverbot steht, der Polizist weiß, die Rechnung muss an meine Adresse. ein Kennzeichen, etwas, was eine eindeutige, unmissverständliche Zuordnung ermöglicht. Hoffnung, ein christliches Kennzeichen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich das bei mir selber beobachte, dann müsste ich sagen, hoffentlich gibt es noch was anderes. Aber wie ist das mit der Hoffnung? Da wissen wir schon allein aus unserer Erfahrung, das ist etwas, was für unser Leben von elementarer Bedeutung ist. Wer keine Hoffnung hat, ist verzweifelt. Wer keine Hoffnung hat, hat keinen Mut mehr. Wer keine Hoffnung hat, ist ganz schnell dabei aufzugeben. Und doch wissen wir auch, Hoffnung ist flüchtig. Ich bin Chemiker und wir Chemiker nennen einen flüchtigen Stoff, der ist gleich weg. Der verdampft. So ist es mit Hoffnung manchmal auch. Wie ist das? Ist das überhaupt wahr? Ist Hoffnung ein Kennzeichen für Christen? Und wenn es so ist, warum passt mein Leben, meine Wirklichkeit nicht so dazu? Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, ich weiß nicht, wer heute Morgen, ob es Eishockey-Fans unter uns gibt, wer heute Morgen früh aufgestanden ist. Da waren auch noch manche Hoffnungen da. Und sie sind ja eine ganze Zeit lang aufrechterhalten geblieben, bis kurz vor Schluss. Oder wenn ich mich an die Fernsehbilder der vergangenen Woche erinnere, ich weiß nicht, ob Sie Nachrichten geschaut haben, Syrien. Da bleibt einem das Wort Hoffnung, das erreicht noch nicht mal die Stimmbänder. So bleibt einem das im Halse stecken, wenn man diese Bilder sieht. Hoffnung, ein Kennzeichen für Christen, ein christliches Kennzeichen. Hoffnung, wenn wir Hoffnung haben wollen, dann brauchen wir nicht einfach nur eine Idee, nicht einfach nur einen Traum. Wenn wir Hoffnung haben wollen, dann brauchen wir vertrauenswürdige, verlässliche Informationen. Und wenn wir hier als Gemeinde versammelt sind, dann können wir das nachlesen, dass wir in Gott, der sich in seinem Wort zu erkennen gibt, einer ist, der schon lange zuverlässig, vertrauenswürdig ist, der zu seinem Wort steht. Und wenn wir so einige Bibelstellen vielleicht vor Augen haben zum Thema Hoffnung, dann erinnern wir uns vielleicht auch daran, dass Hoffnung im Neuen Testament ganz viel mit Ewigkeit zu tun hat. Hoffnung, ein christliches Kennzeichen. Ich lese uns einige Verse aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 1, ich lese die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt und erlangt, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Petrus ist jemand, der weiß, wie es ist, solche Momente zu erleben, wo die Hoffnung nicht mehr da ist. Als er damals in Jerusalem aus dem Burghof raus ist, weil er Jesus, seinen Herrn, dreimal verleugnet hat, ist er hinausgegangen und hat bitterlich geweint. Und dieser Petrus, der nimmt zu Beginn seines Briefes, den er schreibt, greift er zurück auf das, was er als Jude gelernt hat, auf das Gebet, das er als gläubiger Jude jeden Morgen, wenn genügend Kollegen da waren, in der Synagoge gebetet hat. Und das fängt damit an, dass man Gott lobt, gute Worte über Gott sagt. Gepriesen sei Gott. Und jetzt macht Petrus nicht weiter in seiner Tradition, der Gott Israels, sondern gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir hier an dieser Stelle, in diesem Brief von Petrus, die Grundlage, die Tür, die uns ein Verständnis für die Hoffnung, wie Gott sie schenken will, gibt. Petrus schreibt, der nach seiner großen Barmherzigkeit. Erinnert ihr euch an dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der diesen halb totgeschlagenen da liegen sieht am Wegesrand und der sich nicht so verhält, wie andere sich verhalten haben, sondern der das an sich ranlässt, der sich davon berühren lässt und sich dann aufmacht, aktiv wird, die Kurve nimmt hin zu diesem Niedergeschlagenen, zu diesem Bedürftigen und sich über ihn erbarmt. Und Petrus sagt, das macht Gott. Gott hat sich über euch erbarmt. Gott hat dich nicht links liegen lassen. Gott hat sich anrühren lassen von dem, dass du verloren gehst. Sag Gott nicht egal. Und in dieser Barmherzigkeit ist er aktiv geworden. Er ist aktiv geworden und hat uns, sagt Petrus, wiedergeboren. Dieses Wort steht nur, lesen wir nur hier bei Petrus, das hier im Griechischen steht. Und wenn man ins griechische Wörterbuch schaut, dann heißt das eigentlich, er hat uns von Neuem gezeugt. Und diejenigen, die so ein bisschen auch das Johannesevangelium im Hinterkopf haben, die erinnern sich vielleicht daran, dass da in Kapitel 3 ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus berichtet wird. Und da ist dieses Wort auch übersetzt. Du musst von Neuem geboren werden, sonst kommst du nicht ins Reich Gottes. Dort steht ein anderes Wort im Urtext. Das heißt, eher von oben her geboren werden. Aber der Sinn, das, was damit gemeint ist, ist dasselbe. Es muss etwas komplett neu anfangen. Versteht ihr? Wenn das, was Petrus verstanden hat, Hoffnung können wir nicht so gewinnen, dass wir sagen, wir müssen es nochmal ein bisschen anders probieren. Wir müssen eine andere Methode nehmen. Wir müssen noch einen anderen Gedanken mit einflechten. Petrus sagt, vergesst's. Lohnt der Mühe nicht, es zu probieren. Gott gibt euch nicht ein Rezept, wo er sagt, wenn ihr die Methode lernt und es dann richtig macht, dann klappt's. Nein. Gott sagt, zu der Hoffnung, das hat Petrus erfahren, wenn ihr Hoffnung, die dieses Kennzeichen sein soll für Christen, wenn das nicht nur Theorie bleiben soll, dann müsst ihr neu werden. Komplett neu. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist etwas, was Petrus uns voraus hat. Das, was er den Brieflesern mitgibt, das ist passiert. Darüber können wir jubeln, darüber können wir Gott loben. Er hat uns neu gemacht. Nicht ein bisschen rumgepfuscht und ein bisschen verbessert, damit es wieder so ein bisschen aussieht, wie es mal gewesen war. Nein, neu. Neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gott hat uns wiedergeboren. Das war so ein Aha-Erlebnis diese Woche, was mich auch bei allem Bedrücktsein entlastet hat. Hoffnung muss ich nicht machen. Hoffnung muss ich nicht spielen. Petrus sagt, Gott hat euch wiedergeboren, neu, noch einmal neu gezeugt, neu geschaffen zu dieser lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu. Das ist doch der Knackpunkt, der uns Hoffnung, unsere Hoffnung immer wieder scheitern lässt, dass wir am Ende Salomo in seinem, im Predigerbuch hinterher sprechen können, alles vergänglich, alles für die Katz, alles umsonst. Das ist der Tod von der Hoffnung. Dass das immer und immer wieder meine Lebenserfahrung bestätigt, das ist umsonst. Und Petrus erinnert uns in seinem Brief daran, da gibt es einen Punkt, an dem dieser Knoten durchschlagen worden ist, an Ostern. Es läuft nicht alles auf den Friedhof raus, nicht alles darauf, dass man 1,80 Meter tiefer gelegt wird, nein. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und er hat uns ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil bereitgestellt. Keine Illusion. Das hat Gott für mich. Das hat Gott für dich gemacht. Und darin, sagt Petrus, darin wurzelt die Hoffnung. Sie hängt nicht an dir. Nicht an dem, dass du diesen Gedanken aufrechterhalten kannst, es wird am Ende alles gut. Nein. Weil Gott mich neu gemacht hat. Weil Jesus auferstanden ist. Und Gott sagt, das ist nicht einfach ein Show-Effekt gewesen, sondern das ist für dich passiert. Das hat Auswirkungen für dich. Das gibt deinem Leben einen neuen Horizont. Petrus ist, wenn er seinen Brief schreibt, kein Träumer. Er sagt nicht, jetzt leg den Hebel um und alles ist gut. Nein, Petrus weiß, wie die Realität aussieht. Petrus ist von den Römern am Ende gekreuzigt worden. Es gibt Quellen, die sagen, dass Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden ist, weil er persönlich darum gebeten hat, weil er sich nicht für würdig erachtet hat, so gekreuzigt zu werden wie sein Herr. Da war nicht alles eitel Sonnenschein, nein. Aber Petrus wusste, meine Hoffnung geht weiter. Die endet nicht bei den Römern. Petrus sagt, darüber jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Und da kann jeder seine Geschichte erzählen. Da kann jeder seinen Alltag wiederfinden. Nein, es ist nicht jeden Tag so, dass das Smiley das entsprechende Zeichen für meine Befindlichkeit wäre. Nein. Aber das ist auch nicht damit gemeint, mit dieser Hoffnung. Mit diesem Briefanfang will Petrus uns zeigen, lasst euch immer wieder dran erinnern. Eure Hoffnung ist unverwüstlich. Es gibt nichts, gar nichts, was herankommt. Lasst uns aufhören, uns anzustrengen, so ein bisschen hoffnungsfroher auszusehen. Das ist nicht der Punkt. Lasst uns das in unseren Gottesdiensten, dort wo wir zusammen sind, uns immer wieder aufs Neue gegenseitig versichern. Du bist neu geboren von Gott. Der Tod ist nicht der Rahmen, der letzte Horizont für deine Perspektive. Jesus ist auferstanden und deshalb hast du lebendige Hoffnung. Deshalb kann Petrus auch im dritten Kapitel in seinem Brief schreiben, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das ist für Petrus wichtig. Wisst das! Wenn ihr danach gefragt werdet, dass ihr das sagen könnt. Meine Hoffnung ist nicht einfach Ausdruck dessen, meine Stimmung ist gerade gut. habe gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt. Der Urlaub steht bevor oder was weiß ich was. Nein. Meine Hoffnung ist lebendig. Und nicht in mir gegründet, sondern in Gott. Hoffnung, ein christliches Kennzeichen. Ich glaube, wir spüren, das ist eine Herausforderung. Und ich werde dem an vielen Punkten nicht gerecht. Aber ich will mir das von Petrus wieder neu zeigen lassen. Mich darauf hinweisen lassen. Deine Hoffnung ist nicht einfach eine Frage der Methodik. Die lebendige Hoffnung, von der Petrus hier redet, ist nicht abhängig von meinem Ergehen, sondern die Hoffnung, von der Petrus hier redet, sie ist abhängig davon, dass Gott sich erbarmt hat über mich. Und mich neu geboren hat, neu gemacht hat. Und jetzt, das sieht Petrus auch, bin ich noch nicht am Ziel. Deshalb haben wir vorher auch auf diesen Abschnitt aus dem Römerbrief gelesen. Eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Das wissen Paulus und Petrus, das kommt noch, das ist noch Zukunft. Und es gibt noch manche Schlaglöcher auf meinem Weg und noch die eine oder andere blutige Nase, die ich mir hole. Aber ich habe lebendige Hoffnung, weil Gott mich neu geboren hat. Lasst mich am Ende noch eine Zumutung äußern. Eine Zumutung, die mich in dieser Woche auch bewegt hat. Sind wir nicht dort auf einem gefährlichen Weg, wo wir als Gemeinde, als Nachfolger Jesu, das vergessen und zurückgreifen auf Methoden, die irgendeiner von uns im letzten Managementkurs, im letzten Leitungskurs gelernt hat, wie man Mitarbeiter noch besser führen kann, wie man miteinander umgehen kann, dass man auf seine Kräfte achten soll. Das ist ganz sicher alles nicht falsch. Aber habe ich in meiner Planung, in meiner Zeiteinteilung, in dem, was ich investiere, nicht nur in der Gemeinde, was ich mache, ist mir in meinem Denken klar, dass ich die Rechnung ohne den Wirt mache, wenn ich nur von dem ausgehe, was ich in mir vorfinde. Petrus sagt uns, Gott hat euch neu geboren. Das bedeutet, das, was ich, wo ich meine Schwerpunkte setze, wo ich mich engagiere und wie weit ich mich engagiere, ist keine Frage meiner Reflexion über meine Möglichkeiten. Sondern ist am Ende die Frage, Gott, was willst du? Und ich glaube, es sind eine ganze Menge auch hier unter uns, die sagen, da gibt es in meinem Leben Situationen, da war ich menschlich gesehen weit überfordert. War unklug, so etwas zu machen. Aber das ist nicht der Maßstab. Haben wir das im Ohr, was Gott sagt? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere kriegt er geschenkt. Und wir machen auch in unserer christlichen Organisation, auch in unserem Umgang miteinander, Dinge hinterher, die sind sowas von beschränkt, sowas von ein alter Zopf und so wenig geprägt davon, dass wir etwas gehört haben davon, dass wir von Neuem geboren sind. Petrus schreibt am Ende seines Briefes, alle eure Sorgen, werft sie auf Gott. Der sorgt für euch. Und dann lernt wieder neu zu hören, was das bedeutet. Ihr seid von Neuem geboren, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich sage euch das nicht als jemand, der das schon längst macht und verstanden hat. Ich sage euch das als jemand, der das versucht hat, eine Woche lang durchzubuchstabieren und manche Dinge in seinem Leben entdeckt hat, die nicht zu dieser Predigt passen. Aber ich will das neu hören und will in diesen Jubel, in dieses Gutreden über Gott bei Petrus mit einstimmen. Weil er der Grund, der Anfang, die Garantie meiner Hoffnung ist. Amen.